HR Info. Kultur.
Theater, Museen und Kinos. Sie dürfen wieder öffnen, aber nur unter strengen Abstands- und Hygieneregeln. Und viele tun es deswegen nicht. Es lohnt sich nicht, ein Theater für zum Beispiel 57 Menschen zu öffnen. Anfang dieser Woche hat die hessische Landesregierung ein Hilfsprogramm von 50 Millionen Euro für Kultureinrichtungen und Kulturschaffende angekündigt.
Es ist großartig, dass das auf den Weg gebracht worden ist. Ich weiß, dass das nicht einfach war, dass es da auch in der Politik und in der Verwaltung Vorbehalte gibt, warum denn die Künstler jetzt auf einmal auch noch Geld kriegen sollen. Und diejenigen, die sich dafür stark gemacht haben, die haben es jetzt tatsächlich geschafft, dieses Programm auf den Weg zu bringen. Das ist eine tolle Sache.
Sagt Michael Quast. Er leitet das Theater Fliegende Volksbühne und das Sommerfestival Barock am Main. Wie hält sich sein Theater über Wasser und wie überleben seine freien Mitarbeiter? Zwei Fragen, die uns Michael Quast im Gespräch beantwortet. Außerdem in dieser Sendung der Büchercheck. Heute ein Debütroman, die beste Depression der Welt. HR Infokultur. Mein Name ist Pablo Díaz. Zuerst wollen wir an den Schriftsteller Rolf Hochhuth erinnern, der Mitte dieser Woche gestorben ist. Als Autor ist Hochhuth der beste Beweis für die gesellschaftliche Bedeutung von Kultur. Bei ihm wird deutlich, Theater findet nicht im Elfenbeinturm statt, sondern kann politische Prozesse beeinflussen. Hochhuth hat das mit seinem ersten Bühnenstück schon Anfang der 60er Jahre des vergangenen Jahrhunderts demonstriert. Der Stellvertreter heißt es. Darin geht es um die Rolle von Papst Pius XII. Während des Holocausts. Ein Thema, das aktuell noch immer hochbrisant ist, denn der Vatikan hat vor einigen Monaten die geheimen Archive aus der Zeit von Pius XII. Für die Öffentlichkeit geöffnet. Jetzt ist Rolf Hochhuth gestorben. Oliver Kranz erinnert an ihn.
Durfte der Papst während des Zweiten Weltkriegs zur Vernichtung der europäischen Juden schweigen? Für Rolf Hochhuth war die Antwort klar. Mit 28 schrieb er das Stück Der Stellvertreter, das ihn nach der Uraufführung 1963 auf einen Schlag berühmt machte.
Natürlich hat man sich schon manchmal gefragt, wie konnte denn der, der im Ernst glaubt, er sei Stellvertreter Christi auf Erden, zu Auschwitz die Schnauze halten. Obwohl ja auch in Rom unter den Fenstern des Vatikans viele italienische Juden zur Tötung nach Auschwitz gebracht worden sind. Das ist eine unbegreifliche Frage ja noch heute.
Das Stück zitiert historische Dokumente und bindet sie in eine fiktive Handlung ein. Diesem Erfolgsrezept blieb Hochhuth auch bei seinen folgenden Stücken treu. Er hatte ein unglaubliches Gespür für brisante Zusammenhänge. 1978 löste er mit der Erzählung Eine Liebe in Deutschland die Filbinger-Affäre aus, in deren Folge der baden-württembergische Ministerpräsident zurücktreten musste.
Er zeigte mich an, ich sollte ihm zahlen, D-Mark 250.000, ersatzweise Haft und eine Quittung lag dieser Klage bei. Ich sollte unterschreiben, dass ich diese Behauptung, er habe noch in britischer Kriegsgefangenschaft deutsche Mitgefangene ermordet, nie wiederhole. Und ich musste also kämpfen.
Rolf Hochhuth hatte Kampfgeist und einen unbezwingbaren Gerechtigkeitssinn. Gern verfasste er offene Briefe. 1965 wurde er vom damaligen Bundeskanzler Ludwig Erhard als Pinscher beschimpft. Doch das konnte ihm nicht schaden. Im Gegenteil, er wurde noch berühmter. Er kam 1931 im hessischen Eschwege zur Welt. Zum Ärger seines Vaters weigerte er sich, das Abitur zu machen. Mit einer einfachen Begründung.
Der Hauptmann, der Thomas Mann, der Hesse, sind die drei einzigen Deutschen, die jeden Nobelpreis gekriegt haben. Die haben aber auch alle drei kein Abitur gemacht, sind in der Schule gegangen. Und da ich natürlich bei weitem nicht so begabt bin wie die, kann ich erst recht, das war wirklich so bei mir, keine Zeit mit der Schule verblempern.
Rolf Hochhuths erstes Stück war Der Stellvertreter. Die Uraufführung in Berlin verlief noch ruhig, doch schon bei der zweiten Inszenierung, die in Basel herauskam, setzten die Proteste ein.
Es musste immer bei Licht gespielt werden. Immer war Polizei auf der Bühne, um die Schauspieler körperlich zu schützen. Und 100 waren im Theater und 60 vor dem Haus. Und ganz ähnlich war es ja in Paris.
Gegen Hochhuth wurde protestiert, doch widerlegt wurde er nicht. Erst nach der deutschen Wiedervereinigung begann sein Ruhm zu verblassen. Er griff zwar immer noch brisante Themen auf, doch sein Schreibstil wurde kritisiert. Bei der Uraufführung des Stücks Wessis in Weimar am Berliner Ensemble kam es 1993 zum Eklat. Rolf Hochhuth versuchte, die Aufführung zu verbieten. Ohne Erfolg.
Das Stück fängt an, wie eine Horde Halbwilder in deutschen Militärmänteln irgendwie auf der Bühne rummacht. Das hat ja alles gar nichts mit einem Stück zu tun, kommt ja gar nicht vor.
Damals beschloss Rolf Hochhuth, sich für die Aufführung seiner Stücke ein eigenes Theater zu verschaffen. Er sprach die Erben der Familie Wertheim an, der bis zur Enteignung durch die Nazis das Gebäude des Berliner Ensembles gehört hatte. Von ihnen konnte er das Haus billig erwerben. Seine Stücke wurden dort aber trotzdem nur äußerst selten gespielt. Der Intendant Klaus Peimann weigerte sich einfach. Ein Affront, den Rolf Hochhuth nur schwer verwunden hat. In Erinnerung bleibt er vor allem durch sein Stück Der Stellvertreter, das nicht nur hierzulande, sondern auch international immer noch gespielt wird. Sein erstes Werk ist bis zu seinem Tod sein wichtigstes geblieben.
Oliver Kranz mit einem Nachruf auf den Dramaturgen Rolf Hochhuth, der diese Woche gestorben ist. Die Kultur darf wieder ihre Einrichtungen öffnen, aber nur unter strengen Auflagen. Bis dato hatte sie riesige finanzielle Ausfälle deswegen. Jetzt will die hessische Landesregierung mit rund 50 Millionen Euro helfen. Kunstministerin Angela Dorn stellte das Programm Anfang dieser Woche in Wiesbaden vor. Die Einzelheiten hat unser landespolitischer Korrespondent Nicolas Buschlüter.
Für hochverschuldete Kommunen in Hessen gibt es schon einen Rettungsschirm. Er hilft ihnen beim Abbau ihrer Verbindlichkeiten. Jetzt wird ein neuer Rettungsschirm aufgelegt, diesmal für die Ausrichter von Kulturfestivals. Denn die vielen für den Frühling und Sommer geplanten Theater-, Musik- und Filmevents wurden alle bis Ende August abgesagt. Von den neuesten Lockerungen können die Veranstalter nicht profitieren, da die Ereignisse alle jeweils mehr als 100 Gäste erwarten. Wenn die Ausrichter trotz Landes- und kommunaler Förderungen Schwierigkeiten haben, will das Land ihnen nun helfen, verspricht Kunstministerin Angela Dorn. Und zwar so.
Man schaut sich die verkauften Tickets der letzten 3 Jahre an und dann sind es sozusagen für die öffentlich geförderten Einrichtungen 2,50 pro in der Vergangenheit verkauften Tickets. Und für die gemeinnützigen Vereine, für die privaten Institutionen sind 5 Euro.
Der Höchstbetrag, den ein Kulturfestival vom Rettungsschirm erwarten kann, seien 500.000 Euro, erläutert die Ministerin. Anträge könnten ab dem kommenden Monat gestellt werden. Auch freie Künstlerinnen und Künstler, oftmals Solo-Selbstständige, die bisher durch alle Raster von Hilfsangeboten gefallen sind, will das Land unterstützen mit Arbeitsstipendien. Dafür, dass sie Projekte für den allmählichen Übergang aus der Pandemiezeit erarbeiten, bekommen die Antragsteller jeweils 2.000 Euro. Sie müssen jedoch in Hessen leben und Mitglied bei der Künstlersozialkasse sein. Dorn geht von bis zu 12.000 Antragstellern aus. Der Kunstministerin ist bewusst, dass 2.000 Euro für viele Selbstständige nicht ausreichend sind. Doch sieht sie hier neben der Grundsicherung vor allem dem Bund in der Pflicht. Sie betont jedoch, für die Zeit nach Corona stellt Hessen weitere Hilfsmittel bereit. Davon könnten auch freie Gruppen und Einzelkünstler profitieren. Diesmal über Projektstipendien.
Für freie Gruppen können wir 18.000 Euro für 250 Gruppen zur Verfügung stellen und für Einzelkünstlerinnen und Einzelkünstler je 5.000 Euro für 1.000 Künstlerinnen und Künstler. Und insofern, glaube ich, haben wir eine sehr nachhaltige Förderung aufgesetzt, weil nach dem Arbeitsstipendium gibt es dann wirklich die Möglichkeit, auch in die Realisierung zu gehen.
Ein weiteres Problem stellen für praktisch alle kulturellen Spielstätten in Hessen die strengen Hygiene- und Abstandsvorgaben dar. Wo früher 500 Gäste in einen Saal passten, werden demnächst vielleicht nur ein Drittel oder noch weniger erlaubt sein. Für mögliche bauliche Anpassungen schießt das Land den Veranstaltern deshalb jeweils 18.000 Euro zu. 500 Antragsteller können sich um eine solche Hilfe bewerben. Die Linksfraktion im Hessischen Landtag begrüßte die Maßnahmen, nannte die Hilfsbeträge aber viel zu gering. 2.000 Euro Einmalzahlung für einen monatelangen Verdienstausfall seien nicht existenzsichernd.
50 Millionen Euro, der finanzielle Regenschirm für Kultureinrichtungen und Künstler, der Anfang dieser Woche von Kunstministerin Angela Dorn angekündigt wurde. Von dieser finanziellen Hilfe könnte auch Michael Quast profitieren. Er ist Leiter der Fliegenden Volksbühne in Frankfurt und des Sommertheaterfestivals Barock am Main. Ich habe vor der Sendung mit ihm besprochen. Herr Quast, wie stark sind Ihre beiden Kulturprojekte von der Corona-Krise betroffen? Sprich, wie viele Ihrer Veranstaltungen haben Sie absagen müssen?
Ja, wir sind ganz extrem betroffen und wir mussten eigentlich alles, was wir jetzt noch vorhatten, im März, April, Mai bis zur Sommerpause, einschließlich des Sommerfestivals Barock am Main, absagen. Insofern sind wir so massiv getroffen, wie man es sich noch vorstellen kann.
Hat das irgendwelche Auswirkungen für Ihr Theater gehabt? Das heißt, konkret gesprochen, haben Sie Kurzarbeit angemeldet?
Ja, das ist natürlich brutal, wenn man so von jetzt auf gleich zumachen muss und nicht mehr keine Veranstaltungen mehr durchführen kann. Die Einnahmen brechen weg, beziehungsweise die vielen Karten, die wir schon verkauft haben, das muss organisiert werden, was damit geschieht, ob es Ersatzvorstellungen gibt, ob sie zurückgezahlt werden. Das ist ein komplizierter Vorgang, der auch Geld kostet über die Ticketing-Firma, die da eine Gebühr erhebt und so weiter und so weiter. Und gleichzeitig müssen wir Kurzarbeit machen. Das heißt, die viele Arbeit, die anliegt, kann gar nicht richtig erledigt werden. Aber ohne Kurzarbeit würden wir gar nicht über die Runden kommen.
Jetzt dürfen ja Theater wieder spielen mit bis zu 100 Besuchern pro Vorstellung, in besonderen Fällen sogar 200. Kommt das für die Fliegende Volksbühne in Frage?
Das prüfen wir gerade. Es gab ein interessantes Gespräch, organisiert von der Frankfurter Theaterallianz mit einem Herrn vom Gesundheitsamt. Da hieß es, dass diese 100-Personen-Regelung auch für Open-Air-Veranstaltungen gilt. Das haben wir ja schon gewusst und das war quasi der Todesstoß für das Barock am Main-Festival, weil sich das einfach nicht rechnet. Wir treiben ja da einen großen Aufwand, um das Festivalgelände schön zu gestalten und eine tolle Produktion zu bieten. Und das geht mit 100 Personen gar nicht, die dann noch übrig bleiben und Karten kaufen können. Und auch in der abgespeckten Version würde das wirtschaftlich nicht funktionieren. Mhm. Und was das Theater betrifft, die Volksbühne im Großen Hirschgraben, die wir ja im Januar eröffnet haben, da können wir nach diesen neuen Vorgaben, die es gibt für Hygiene- und Abstandsregelungen, 80 Leute platzieren im Saal von 370 Plätzen. Also 80 kann man da noch platzieren. Also man könnte 80 Karten verkaufen für eine Veranstaltung und da sitzen die Leute dann wirklich sehr einsam im Saal verteilt. Und damit kann man natürlich auch keine Produktion finanzieren, mit diesen Einnahmen. Das heißt, wir können nur was machen, wenn wir noch Fördergelder auftreiben können für die Maßnahmen, die wir für die Hygiene und die Abstandsregelungen ergreifen müssen im Theater. Also im öffentlichen und auch im nicht öffentlichen Bereich für unsere Mitarbeiter. Und wenn wir Fördergelder bekommen, um eine künstlerische Produktion auf die Beine zu stellen.
Wäre denn, ich frage das vor dem Hintergrund, weil das ja inzwischen auch vorgeschlagen wird, wäre denn die Präsentation kleinerer Formate eine Lösung? Also keine so große Bühnenstücke, wo sehr viele Schauspieler auf der Bühne sind, sondern einfach Solostücke oder Solokünstler. Wäre das eine Alternative?
Ja, natürlich. Große Stücke kommen sowieso nicht mehr in Frage, wenn die Bühne voll ist und auch die Garderoben, die Künstlergarderoben, das geht ja nicht mehr. Und natürlich denkt man drüber nach, kleinere Formate zu präsentieren, aber auch das ist eine Rechenaufgabe. Leider ist bei uns kleinen Privattheatern, wir stehen da unter einem ganz anderen wirtschaftlichen Druck als jetzt die städtischen Bühnen, die einen großen Etat haben. Das haben wir ja nicht. Das heißt, wir müssen gucken, dass die Sachen sich auch finanzieren. Und wir rechnen aus, was kostet es, wenn wir überhaupt das Haus aufmachen, diese ganzen Hygienemaßnahmen bereitstellen, entsprechendes Personal vorhalten für die Gäste, dass die geführt werden und dann auch noch was auf der Bühne präsentieren. Und sei es mit ein oder zwei Leuten oder mit dreien, das kalkulieren wir gerade durch.
Mhm, aber das ließe sich machen.
Es ist nicht so einfach, wie es klingt.
Ja, ich frage das auch vor dem Hintergrund, weil Sie ja Mundarttheater anbieten. Ich weiß nicht, ob es da so viele Stücke gibt, wo Sie mit sehr viel Personal arbeiten. Ist das tatsächlich so oder kann man das reduzieren?
Das kann man schon reduzieren. Das haben wir ja in der Vergangenheit auch schon gemacht. Es gibt Programme allein, Soloprogramme und auch zu zweit, wo man eben diese wunderbaren Mundarttexte dann präsentiert. Auch da mache ich mir natürlich Gedanken, ob es sinnvoll ist, jetzt einfach Repertoire zu spielen oder nicht, ob man nicht doch etwas präsentieren muss, was auch die Situation aufgreift. Da gibt es durchaus Material in der Frankfurter Mundartliteratur. Es gibt von Friedrich Stolze in Weltuntergangszeitung, als man glaubte im 19. Jahrhundert, dass ein Komet auf die Erde stürzt, da hat er sich satirisch damit auseinandergesetzt und da gibt es viele schöne Parallelen zu unserer heutigen Situation, einer Pandemie, die über die Welt hereinbricht. Da denken wir natürlich drüber nach, dass wir da ein Programm auf die Beine stellen, aber das wird eine Weile dauern. Und das könnte eine Alternative sein für die Pläne, die wir im Herbst hatten mit großen Produktionen, dass man dann was Kleines, Angemessenes präsentiert. Man muss ja auch die Leute ins Theater locken. Ich glaube nicht, dass das so einfach wird. Da gibt es sicher Befürchtungen und Vorbehalte, ob das auch alles sicher ist, Und dann guckt man sich vielleicht nicht ein Stück aus dem Repertoire an, was man schon mal gesehen hat, sondern dann lockt was Neues, was die aktuellen Themen aufgreift. Mhm.
Herr Quast, die Landesregierung, die hessische, hat diese Woche ein Hilfspaket von 50 Millionen Euro für Kultureinrichtungen und Kulturschaffende angekündigt. Begrüßen Sie diese hessische Hilfsmaßnahme? Hilft die Ihrem Theater auch?
Absolut. Das ist großartig, dass das auf den Weg gebracht worden ist. Ich weiß, dass das nicht einfach war, dass es da auch in der Politik und in der Verwaltung Vorbehalte gibt, warum denn die Künstler jetzt auf einmal auch noch Geld kriegen sollen. Und diejenigen, die sich dafür stark gemacht haben, die haben es jetzt tatsächlich geschafft, dieses Programm auf den Weg zu bringen. Das ist eine tolle Sache. Das zielt aber auch eigentlich, abgesehen von Soforthilfen, jetzt für ein ausgefallenes Festival oder eben für die selbstständigen Künstler, das sind ja die meisten Künstler, mit denen wir zusammenarbeiten, selbstständig, freie Mitarbeiter. Also abgesehen von diesen Soforthilfen zielt das Programm der Hessischen Landesregierung aber auch darauf hin, dass im Herbst, wenn wieder mehr möglich ist, was Neues entstehen kann. Und da werden wir uns natürlich bewerben und hoffen, dass wir da Fördermittel kriegen, ohne die es bei den geringen Publikumszahlen, die zulässig sind, gar nicht möglich ist.
Michael Quast, Leiter der Fliegenden Volksbühne in Frankfurt und des Sommertheaterfestivals Barock am Main. Wir sprachen über die Auswirkungen der Corona-Krise auf sein Theater und über die Finanzhilfe der hessischen Landesregierung. Herr Quast, ich danke Ihnen für dieses Gespräch.
Ja, danke auch.
Die Szenen, die Künstler, die Macher, die Kultur in HR Info.
Die Theater in Hessen, sie dürfen eigentlich wieder ihre Pforten öffnen. Doch die Realität zeigt, so schnell geht das nicht. Man kann ein Theater zwar sofort schließen, aber die Wiedereröffnung will geplant sein. Die hessischen Kulturbetriebe fühlen sich ein wenig überrumpelt. Und so reagieren sie auch unterschiedlich. Für Privattheater lohnt es sich nämlich nicht, unter den derzeitigen Auflagen zu spielen. Bei öffentlich geförderten Theatern ist das anders.
Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht. Ich habe das Gefühl, wir haben uns alle eine Ewigkeit nicht gesehen.
Der Intendant vom Staatstheater Darmstadt, Carsten Wiegand, richtet sich in einer Videobotschaft auf YouTube an seine Besucher und Fans.
Es ist sehr, sehr lange her, dass wir zum letzten Mal hier ein großes Haus hatten, dass die Foyers voll waren, dass wir das Stimmengewirr haben. Und wir alle wissen, dass das lange nicht stattfinden wird.
Seit 8 Wochen ist das Haus geschlossen. Aber Lichtblick, zum ersten Mal haben wieder die Proben des Orchesters begonnen. Wann es wieder Vorstellungen gibt, kann der Intendant aber nicht sagen, denn ganz so schnell lässt sich der Betrieb der hessischen Theater, Opern und Konzerthäuser nicht wieder aufnehmen. Besonders schwer hat es das English Theatre getroffen, das fast ausschließlich von seinen Einnahmen lebt und nicht von Subventionen, sagt Leiter Daniel Nicolai.
Also mit dieser Öffnungsdebatte, natürlich waren wir total überrascht, dass es auf einmal freitags hieß, Samstag könnt ihr spielen.
Seit einer Woche grübeln nun Theatermacher, wie sie mit der Öffnungserlaubnis umgehen sollen. Denn die Auflage der hessischen Landesregierung schreibt vor, dass bei Vorstellungen jeder Zuschauer 5 Quadratmeter benötigt. Gerade für kleine Häuser, die nicht staatlich oder städtisch sind, ein Ding der Unmöglichkeit, sagt Daniel Nicolai vom English Theater.
Ja, und dann haben wir gerechnet mit den 5 Quadratmetern und haben leider gemerkt, wir können also von 69 Zuschauern spielen.
Ein Verlustgeschäft. Weniger Zuschauer bedeutet weniger Einnahmen und weniger Lohn. Auch für viele Schauspieler, denn ihr Verdienst richtet sich oft nach den Einnahmen, an denen sie beteiligt werden. Selbst ein Haus wie das Willy-Pramel-Theater in der riesigen Naxos-Halle in Frankfurt weiß nicht, wie es die Auflagen einhalten soll.
Wir sind ja luxuriös ausgestattet mit einer riesigen Fabrikhalle. Wir können jetzt die Zuschauer in die Halle setzen und die auch 50 Meter weit verteilen, sodass die Abstände jeweils 10, 15, 20 Meter sind. Aber auf der Bühne muss ja auch dafür gesorgt werden, dass die Abstände eingehalten werden.
Und wie soll das gehen bei Wer hat Angst vor Virginia Woolf? Die Premiere des Stücks von Edward Albee war genau an dem Tag, als das Theater Corona-bedingt schließen musste. Und auch jetzt, trotz der Erlaubnis wieder zu öffnen, ist an eine Wiederaufnahme nicht zu denken, sagt der Leiter des Hauses, Willy Pramel.
Bei der Virginia Woolf ist ja eine Liebesgeschichte. Auch wenn sie auf Hass basiert, kommen die Schauspieler sich sehr nahe. Und das geht natürlich nicht.
Die Bühnen in Hessen, ob frei, staatlich, städtisch oder privat, fühlen sich von den Lockerungen der Landesregierung regelrecht überrumpelt. Denn ein Konzept wie der Betrieb effizient, sicher und finanziell rentabel wieder aufgenommen werden soll, gäbe es nicht. Symbolpolitik lautet daher das unverblümte Urteil vieler Künstler. Bis heute hat noch kein hessisches Theater eine klare Vorstellung der Wiederaufnahmen. Es scheint, als habe die voreilige Lockerung der hessischen Bühnen mehr Chaos und Unordnung ausgelöst, als die Landesregierung beabsichtigt hatte.
Die Theater in Hessen dürfen wieder öffnen unter strengen Auflagen. Und daher bleiben viele von ihnen geschlossen. Ein Überblick von hr-info-Kulturreporter Jan Tussink. Den Namen Helene Bockhorst brachte man bisher im Zusammenhang vor allem mit Kabarett und Poetry Slam. Jetzt hat die 1987 in Hamburg geborene Autorin ihren ersten Roman geschrieben. Es hat den vielversprechenden Titel »Die beste Depression der Welt«. Ist Helene Bockhorst damit in ihrem bisherigen Wirkungsfeld geblieben, der Comedy? Oder ist der Titel ernst gemeint? Oder ist es doch etwas dazwischen? Alf Menzer sagt es uns. Er hat die beste Depression der Welt gelesen.
HR Info. Der Büchercheck.
Vielleicht sollte man nicht gerade dann einen Ratgeber über Depressionen schreiben, wenn man selbst in einer depressiven Phase steckt. Die 31-jährige Vera macht es trotzdem. Das muss sie auch, denn sie hat einen Buchvertrag in der Tasche und den dazugehörigen Vorschuss schon weitgehend ausgegeben. Die besorgten Nachfragen ihres Lektors sind auch nicht gerade stressmindernd und jeder gescheiterte Versuch, sich mit Meditationskursen, Lach-Yoga-Veranstaltungen oder Achtsamkeitsübungen zu entspannen, steigert den Druck nur noch. Ein Teufelskreis, aus dem sich erst dann ein Ausweg zeigt, als Vera beginnt, sich dem allgemeinen Optimierungsanspruch zu entziehen und ihre Krankheit als Teil von sich selbst zu verstehen und nicht einmal als den schlechtesten.
Kann man nicht einfach Depressionen haben? Weil man Depression hat?
Wie es geschrieben ist.
Dieser Roman ist extrem kurzweilig. Er ist sehr unterhaltsam und das bei einem Thema, das alles andere als lustig ist. Der Witz verdankt sich vor allem der lakonischen Genauigkeit, mit der Vera ihren Zustand beobachtet. Und das beginnt schon auf der ersten Seite.
Ich lasse meine Gliedmaßen herabsinken, löse jede Anspannung, atme tief ein, in den Bauch, wie ich es gelernt habe, und denke daran, dass ich mir gern in den Kopf schießen würde. Vorstellungen wie diese suchen mich in regelmäßigen Abständen heim. Es ist, als würden nervige kleine Missionare bei mir klingeln und sagen, »Ding Dong, guten Tag, haben Sie einen kleinen Moment Zeit? Wir würden gern mit Ihnen darüber reden, wie man sich umbringen kann.«
Es ist ein schmaler Grat zwischen Komik und Tragik, den Helene Bockhorst hier beschreitet und den sie virtuos meistert. Komisch, tragisch, absurd, sie kann einfach alles. Vom slapstickartigen Gelegenheitssex mit Tinder-Bekanntschaften erzählt sie genauso souverän wie von Veras Interesse an der japanischen Kunst, Aquarien zu gestalten oder von ihrer verkorksten Kindheit. Und dann gelingen ihr immer wieder Sätze wie dieser hier.
Es kommt mir vor, als wäre mein ganzer Tag übersät mit Sollbruchstellen. So viele Momente, in denen es leichter wäre, aufzugeben.
Wie es gefällt.
Die beste Depression der Welt ist ein beeindruckendes Debüt. Ein tief trauriger und hochkomischer Roman über ein Leben voller Sollbruchstellen. Und zugleich ein Roman über die Kraft der Literatur. Denn eines wird Vera genauso klar wie uns als Lesern. Mit guten Ratschlägen ist einer Depression nicht beizukommen. Um eine Depression auch nur ansatzweise zu verstehen, sollte man lieber einen klugen, sensiblen und genau beobachtenden Roman darüber schreiben. Genau das hat Helene Bockhorst getan.
HR Info, der Büchercheck. Auch als Podcast zum Nachhören auf hrinforadio.de.
Alf Menzer hat den Roman »Die beste Depression der Welt« vorgestellt. Das Buch ist bei Ullstein erschienen und kostet 20 Euro. Und das war HR Infokultur. Diese Sendung finden Sie online in der ARD Audiothek oder bei uns auf der Homepage als Podcast. hrinforadio.de heißt die Adresse. Mein Name ist Pablo Diaz.